dass so eine gesellschaftliche Debatte, so ein Konflikt, der da ist, nicht weiter eskaliert. Da haben ja auch immer zwei Seiten mindestens eine Verantwortung. Die, die diesen Konflikt schüren, aber die auch, die damit umgehen. Ich bin dankbar dafür, dass so viele Menschen im Freistaat Sachsen ihre Rechte auf Meinungsfreiheit, auf Demonstrationsfreiheit ernst nehmen, dass sie sich einbringen und dass sie sich nicht scheuen, in einen gesellschaftlichen Diskurs einzutreten, um deutlich zu machen, was uns wirklich verbindet. Wenn wir unsere Gesundheitsdaten freiwillig Google überhelfen, weil wir dort einen Befund erwarten, ist das ganz schnell und passiert individuell. Und wenn der Staat das Ganze tun will, gibt es ein Riesenverfahren und die Sachen scheitern am Datenschutzbeauftragten. Die Datenschutzregeln sind so eng, dass Innovation hier in Deutschland nicht stattfindet, sondern in Israel, in Amerika, an anderen Stellen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute wieder Politik und ich glaube zumindest in einigen Landesteilen würde man sagen, die ganz hohe Politik zu Gast und ehrlicherweise für mich auch gefühlt ganz große Politik, denn heute haben wir den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu Gast und ja, wir haben gerade schon festgestellt, wir beide haben richtig tolle Vornamen, sprich guter Einstieg ins Gespräch. Herr Kretschmer, herzlichen Dank, dass Sie da sind und worüber wollen wir sprechen heute? Was würden Sie sich wünschen?
Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein kann. Das ist ja ein ganz interessanter Podcast, der schon über die letzten Monate läuft. Und steigen Sie ein, was interessiert Sie? Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen antworten.
Ah, fantastisch. Dann interessiert mich natürlich direkt mal auch Ihre Person. Also grundsätzlich habe ich mir ja vorgenommen, mit Ihnen heute sowohl über die Spezifika des Bundeslandes Sachsen zu sprechen, als auch die Arbeit als Ministerpräsident. Wie funktioniert das alles so? Aber generell Basis von allem sind Sie ja als Person. Ich habe jetzt Ihr Geburtsdatum nicht im Kopf, aber ich glaube, Sie sind so ungefähr Mitte 40, sind lange schon in der Politik unterwegs, sind verheiratet, haben zwei Kinder und sind jetzt, ich sag mal, auch in letzter Zeit persönlich ja stark involviert in öffentliche Kommunikation, sind relativ hart auch von Gegnern angegangen worden etc. Gibt's da zwei, drei Sachen, wo Sie sagen würden, Sie als Person, so würden Sie sich selber beschreiben oder so würden Sie gern selber wahrgenommen werden da draußen?
Ja, also ich habe eigentlich den Antritt, dass man das nicht alles von oben herab macht, sondern dass Demokratie funktionieren muss, leben soll, dass die Menschen ein Stück weit ihre Dinge selbst in die Hand nehmen müssen und dass Politik zuhört, mitgestaltet, in einem spannenden Diskurs ist. Und dass man gemeinsam die Zukunft entwickelt. So kannte ich das aus der Kommunalpolitik. Und so will ich das auch hier in Sachsen machen. So haben wir das in den letzten Monaten und Jahren getan. Durch Corona sind wir natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Man kann nicht rausgehen, man kann nicht mit vielen Menschen zusammen sein. Deswegen findet da vieles im Internet statt. Aber auch da gilt, vor jeder neuen Corona-Verordnung gibt es ein Expertengespräch mit den Ministern, was im Internet übertragen wird, wo die Bürger mitdiskutieren können, wo wir am Ende zeigen, das sind die wissenschaftlichen Hintergründe, das sind die Abwägungen der verschiedenen Interessen, der verschiedenen auch Bedürfnisse und so haben wir entschieden und ich glaube, das ist einfach notwendig, dass das nicht so von oben herabkommt, sondern dass man das gemeinsam tut.
Ja, ich würde mal sagen, das beschreibt ihren oder so, wie sie versuchen, Politik zu machen, ihren Politikstil, den sie sich auch von sich selber wünschen. Jetzt ist es so, wenn man auf die Politik der letzten, ich sag mal so zwei, drei Jahre guckt, da spielt die Ministerpräsidentenkonferenz eine relativ große Rolle. Viele ihrer Ministerpräsidentenkollegen haben sehr machtvoll, zumindest in den Medien, agiert. Da fragt sich der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin vielleicht auch, was bedeutet das eigentlich, wenn man da Ministerpräsident ist? Ist das wie so ein kleiner Bundeskanzler in einem Bundesland? Oder wie weit gehen Ihre Befugnisse? Was können Sie bestimmen? Wie arbeiten Sie so? Und welche Funktion haben Sie in diesem föderalistischen System in Deutschland?
Also in einem Land und in einer Stadt ist es sicherlich so, dass es der Ministerpräsident ist, derjenige, der das zusammenhält. Wir haben eine Koalition aus drei Parteien, CDU, Grüne, SPD, also sehr große Unterschiede. Und das Ganze funktioniert nur, wenn es wirklich den Willen gibt, gemeinsam erfolgreich zu sein. Ansonsten fliegt das Ganze ganz schnell auseinander. Und das ist die Hauptaufgabe, zusammenhalten, Konflikte dann zu entscheiden, sie nicht weiter eskalieren zu lassen, sondern Kompromisse zu finden. Das ist der überwiegende Teil der Arbeit. Und diese Ministerpräsidentenkonferenz, die aus meiner Sicht eine wirklich wunderbare Institution ist. Ich kannte ja als Abgeordneter im Bundestag nur diese Konferenzen der Ministerinnen und Minister, hier vor allen Dingen die Kultusministerkonferenz und die Wissenschaftsministerkonferenz. Da habe ich schon gemerkt, es ist beeindruckend zu sehen, aus 16 Bundesländern kommen die Leute zusammen, bringen ein ganz großes Wissen mit, dann gemeinsam mit der Bundesregierung oder dem Bundestag. Und so ist es jetzt auch. Ministerpräsidentenkonferenzen entscheiden ja nichts. Sie vereinbaren nach einer Diskussion, nach einem gemeinsamen Gespräch, nach einem Abwägen. Und man hat nach einer solchen Runde, die manchmal ja viele Stunden dauert, wirklich ein gutes Gefühl, dass das, was da passiert, Deutschland abbildet in seiner Unterschiedlichkeit. Und auch die verschiedenen Interessen, die verschiedenen auch vielleicht Fallstricke, die bei jedem Thema lauern, mit angesprochen und mit abgewogen worden ist. Ich glaube, dass es Deutschland besser durch diese Krise geschafft hat, weil wir solche föderalen Strukturen haben. Jetzt muss man sagen, war es natürlich Angela Merkel, die in einer ganz besonderen Weise diese Demokratie auch ernst genommen hat und auch den Föderalismus ernst genommen hat. Und deswegen war das auch so erfolgreich und wir müssen einfach dafür sorgen, dass das auch in der Zukunft genauso weitergeht, weil das ist nicht hinderlich und lästig, dass da jemand mitredet, sondern da wird eine unterschiedliche Situation sichtbar und oft eben auch viel Faktenwissen, was notwendig ist, um keine Fehler zu machen. Ich glaube, das ist der große Vorteil des Deutschlands gegenüber Frankreich und anderen zentralistisch regierten Ländern.
Und Sie nehmen das so wahr als Teilnehmer dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Es gibt aber auch ja die eine oder andere Stimme, die dann stärker wurde in den letzten zwei Jahren, wo es den Wunsch gab nach, jetzt lass mal Entscheidungen treffen. Also wenn dann zum Beispiel Ihr Kollege, der Markus Söder, sehr, sehr machtvoll verbal nach vorne gegangen ist und gesagt hat, so das und das, so müssen wir es jetzt machen. Das hat ja durchaus viel, viel Beifall bekommen. Also kann es sein, dass diese, ja, ich sag mal so, die Diskussion, die ja auch Basis für unsere demokratische Gesellschaft ist, dass das manchmal aber bei den Leuten gar nicht so gut ankommt, wie vielleicht wir beide glauben, sondern sich die Leute da draußen häufiger auch mal einen Chef wünschen, der sagt, so, ich ziehe das Thema jetzt hier mal glatt. So ein bisschen wie in der Firma.
Ja, absolut. Natürlich muss entschieden werden und es muss auch eine gewisse Klarheit und Stringenz geben. Aus meiner Sicht gibt es die auch. Und gerade in der Corona-Zeit hat man ja auch gesehen, die unterschiedliche Betroffenheit zu den verschiedenen Zeiten verlangt natürlich auch unterschiedliches Agieren. Wird dann von denen, die jetzt beispielsweise in einem Bundesland sind, in dem die Inzidenz ganz niedrig ist, natürlich auch genauso eingefordert. In der Berichterstattung ist möglicherweise dann aber eher der Schwerpunkt in den Landstrichen, die gerade große Schwierigkeiten haben und die da auch Unverständnis haben für den Wunsch, an einen eigenen Weg zu gehen, Lockerungen zu haben. Aber das ist, wie gesagt, noch einmal, Demokratie lebt davon, dass man miteinander streitet und dass man auch die unterschiedlichen Interessen mitwürdigt und mit einbezieht. Ich glaube, dass wir da auch als Deutschland besser aufgestellt sind, weil wir eben Rücksicht nehmen auch auf regionale Besonderheiten. Und die Politikverdrossenheit, über die wir manchmal klagen, die ist in anderen Ländern Europas viel höher und sie wäre hier bei uns viel höher, hätten wir dieses Rücksichtnehmen nicht.
Ja, und wenn Sie jetzt, Sie sagen, ja, die unterschiedlichen Stimmen müssen gehört werden. Sie waren ja jetzt selbst oder auch Ihr Bundesland, ich würde mal so in den letzten, gerade in der Corona-Krise, auch stark im Feuer, also im medialen Feuer relativ oft. Wenn Sie jetzt sehen, so Situationen gerade, ich glaube heute war es oder gestern, Bayern hat verkündet, 2G plus nicht in der Gastronomie umzusetzen. Ja, das hat dann der vorhin schon genannte Markus Söder irgendwie kommuniziert. Dann kam direkt aus Mecklenburg-Vorpommern die Frau Schwesig, die gesagt hat, das ist jetzt absolut nicht in Ordnung, wird sie nicht verstehen. Wenn Sie solche Themen dann sehen, Sie persönlich einfach, denken Sie manchmal, Mensch, Gott sei Dank bin ich da jetzt nicht dazwischen, sollen die beiden sich mal irgendwie aneinander aufreiben, aber Gott sei Dank habe ich jetzt mal auch mal ein bisschen meine Ruhe.
Naja gut, also Reflexkontrolle zeichnet die Erwachsenen aus und unterscheidet uns von Kleinkindern. Und das muss man ab und zu auch dem einen oder anderen vielleicht nochmal sagen. Entscheidend ist, dass die Dinge so gemacht werden, dass sie funktionieren. Wir hatten im Jahr 2020 über Wochen und Monate eine Inzidenz unter 5, an vielen Tagen eine Inzidenz unter 1. Es gab Corona quasi nicht. Dann hat uns durch eine besondere Welle der Pandemie, die aus dem Süden Europas sich in den Norden gewalzt hat, hier im Winter 2020, da die Situation extrem gefordert und die Krankenhäuser waren an der Überlastungsgrenze. Und das hat uns hier miteinander im Freistaat Sachsen auch verbunden, jetzt etwas vorausschauender und stringenter unsere Maßnahmen zu bringen. Und deswegen, als wir gesehen haben, jetzt auch wieder im vergangenen November, Dezember, die Zahlen steigen, haben wir unsere Maßnahmen beschlossen, nachdem die Bundesregierung die Möglichkeit dazu gegeben hatte. Eigentlich sollte ja die pandemische Lage von nationaler Tragweite aufgehoben werden, wenn es nach der FDP gegangen ist. Ist Gott sei Dank nicht so gekommen, weil wir sonst überhaupt nicht in der Lage gewesen wären zu handeln. Und diese Maßnahmen, die kritisiert worden sind, die bestritten worden sind, haben dazu geführt, dass wir eben heute die niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland haben. Jetzt werden die Zahlen in den nächsten Wochen wieder steigen durch Omikron, aber wir haben die Krankenhäuser wieder leer zu einem guten Teil und wir haben uns ein System auch gegeben, das automatisch handelt, wenn gewisse Grenzwerte überschritten sind. Und so ist das in jedem Bundesland. So hat es Markus Söder auch, der natürlich in einer wirklich besonderen Art gefordert ist, weil vieles von diesem Corona kommt ja wieder aus dem Süden, kommt jetzt durch das Skifahren ins Land. Und ich glaube, der ist da schon einer derjenigen, der in den letzten 2 Jahren gezeigt hat, wie stark er auch handelt und wie effizient das Ganze auch ist.
Ja, jetzt kommt mir fast die Frage nach Ihrer Meinung dazu, wäre er der bessere Bundeskanzler gewesen auch, aber vielleicht stellen wir das nochmal hinten an, weil ich würde ganz gern mit Ihnen, gerade weil Sie ja auch so die Corona-Themen und den regionalen Umgang damit geschildert haben, nochmal auf die Spezifika des Bundeslandes Sachsen eingehen wollen. Mittlerweile ist es, also Sachsen, ein wunderschönes Land mit ganz viel unterschiedlichen positiven Themen, aber wenn man so von außen drauf schaut, so ich als Mecklenburger, der aktuell in Hamburg lebt, schau drauf und sag, Mensch, Sachsen hat auch sehr viele, ich sag mal so, extreme Positionen. Wenn ich beim Fußball anfange, die totalen Traditionalisten von Dynamo Dresden und die, ich sag mal so, überhaupt nicht Traditionalisten von RB Leipzig, eine weltoffene Stadt wie Leipzig mit Messe und allem drum und dran, dann auf der anderen Seite so Themen wie Pegida, was jetzt nicht unbedingt für Weltoffenheit spricht, dann, ich sag mal, historisch vielleicht auch ein bisschen DDR-bedingt, hohe Impfquoten beim Thema Grippe etc., aber beim Thema Corona sehr niedrige Impfquoten, also sind so extreme Gegensätze, die dieses Land zum Teil, also für jemanden von außen, der nicht in Sachsen lebt, zeigt. Würden Sie da konform gehen? Also sehe ich das richtig? Ist das so? Und wenn ja, wo kommt's her? Beziehungsweise wenn nicht, warum wird es vielleicht auch falsch wahrgenommen?
Ja, es sind viele gesellschaftspolitische Debatten, die hier stattfinden und die das auch fordern, die Gesellschaft, die verschiedenen auch Gruppen von der Wirtschaft, der Kirche, die Gewerkschaften, uns alle, auch die Politik, selbstverständlich. Aber es ist ein Brennglas, was uns, glaube ich, in Deutschland und vielleicht sogar darüber hinaus in Europa bewegt. Das Thema Asyl und Flüchtlinge ist ein Thema, was Deutschland durcheinander gebracht hat. Und wir sagen heute rückblickend, da sind Fehler gemacht worden. Das musste korrigiert werden. Das ist ja auch korrigiert worden nach einer gewissen Zeit. Und das muss ein Land aushalten. Diese Debatten muss ein Land aushalten. Und es ist immer ein gewisser Zeitverzug in der Demokratie. Ist es ja auch möglich, Positionen zu vertreten, die wir jetzt ablehnen würden. Und dann kommt der Punkt, an dem ein größerer Teil auch der Bevölkerung sagt, und jetzt ist Schluss. Jetzt haben wir das Gefühl, dass das überhand nimmt. Und dann gibt es eine Gegenbewegung, so war das bei Pegida, viele tausende Menschen, die auf Demonstrationen eine andere abweichende Meinung artikuliert haben, Debatten damals auch mit Sigmar Gabriel und mit anderen, der sich aufgemacht hat und gesagt hat, also jetzt müssen wir mal hier reden, man kann nicht hier alle Leute stigmatisieren. Und wenn Sie das mal heute sehen, heutiger Bundespräsident lädt ein zu einer spannenden Debatte zum Thema Impfpflicht, ganz bewusst auch Gegner. Das finde ich super, muss ihm das auch nochmal persönlich sagen. Er ist ein Glücksfall in dieser Zeit, Frank-Walter Steinmeier. Aber dass er das tut, das wäre vor 2-3 Jahren noch undenkbar gewesen. Da wurde auch ich noch kritisiert, dass ich zu Corona-Demonstranten gegangen bin, mit ihnen gesprochen habe. Aber es ist doch so, dass so eine gesellschaftliche Debatte, so ein Konflikt, der da ist, nicht weiter eskaliert. Da haben doch immer zwei Seiten mindestens eine Verantwortung. Die, die diesen Konflikt schüren, aber die auch, die damit umgehen. Und hinzugehen, ein Gesprächsangebot zu machen, sich mit Respekt und Anstand zu begegnen und das auch einzufordern, das ist, glaube ich, auch Aufgabe der Politik.
Da kann ich also das sehe ich ähnlich. Was ich mich gefragt habe, ist, gerade wenn man so diese extremeren Themen sieht, ich nur mal so als Beispiel, Dresdner Hooligans ziehen durch die Straßen, Pegida, jetzt die Impfquoten. Wenn Sie draufschauen, dieses wunderbare Land Sachsen, haben Sie manchmal Angst, dass vielleicht auch unberechtigt das Land vielleicht auch ein Imageproblem kriegt, weil letztendlich läuft es ja auch darauf hinaus, das hat einen wirtschaftlichen Impact, irgendwie kommen Investoren in die ins Land, sie haben in Leipzig DHL, Porsche, BMW etc. Ja, die müssen sich ja auch wohlfühlen weiterhin, auch nicht nur finanziell wohlfühlen. Gucken Sie da manchmal auch so ein bisschen so aus der Image-Perspektive drauf und sagen, Freunde, viel Diskussion ist super und Extrempositionen muss man auch aushalten können, aber so ein bisschen müssen wir aufpassen, dass wir unser Bild nach außen nicht beschädigen?
Es geht ja nicht um das Bild, sondern es geht um die Frage, was uns verbindet, was sind unsere Werte? Ja. Und das ist das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Sie merken, dass wir eine lebendige, aktive Zivilgesellschaft haben, und zwar daran, dass die Leute dann sagen, so, und jetzt ist Stopp. Jetzt haben wir das Gefühl, es nimmt überhand. Jetzt kommen wir, jetzt artikulieren wir uns, ich als Ministerpräsident und viele, viele andere, aber eben auch die Bürgerinnen und Bürger, die dann ganz bewusst auf die Straße gehen, wie eben gestern beispielsweise die jungen Leute vom Universitätsklinikum in Dresden, die sich vor ihr Haus stellen und damit deutlich machen, da gibt's jetzt Demonstranten und da gibt's da Querdenker, aber wir sind auch da. Und damit wird das Ganze, glaube ich, in ein richtiges Licht gerückt. Es ist ja nicht so, dass sie anhand von einigen, mag auch zahlenmäßig vielleicht eine größere Gruppe sein, aber es ist trotzdem eine verschwindend geringe Minderheit, dass die das Bild eines Landes bestimmen dürfen und können. Und das lassen wir nicht zu. Diese Herausforderung haben viele. Mir fallen auch andere Länder ein in Deutschland und andere Staaten, in denen solche Diskussionen stattfinden, solche Demonstrationen stattfinden. Und Sie sehen auch dort, wie dann die Zivilgesellschaft sagt, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt müssen wir aktiv werden.
Ja, vielleicht können Sie kurz sagen, mir hat ein sehr guter Freund, auch ein Sachse, der in Hamburg lebt, vor kurzem gesagt, er schaue mit großer Besorgnis zum Teil nach Sachsen, wenn es zum Beispiel um die Impfquote geht oder um den Erfolg der AfD oder ähnliches. Andererseits sagt er sich halt auch, sagte er, na, die Sachsen sind halt so ein bisschen ein aufmüpfiges Volk. Und wenn die nicht so drauf wären, wie sie drauf sind, dann hätte es zum Beispiel 89 gar nicht die Wende gegeben. Und deshalb tut er sich so ein bisschen schwer damit, das so pauschal zu verurteilen, sondern er sagt, da muss halt irgendwie Diskussion rein. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, also dieser Link zu 1989 ist gefährlich, weil er eben jetzt als Berechtigung gilt für alles Mögliche. Vor 1989 lebten wir nicht in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat mit Gewaltenteilung, sondern in einem autoritären Land, einem Unrechtsstaat. Man konnte sich nicht wehren. Und heute ist es ein liberaler Rechtsstaat mit vielen, vielen Möglichkeiten. Und deswegen diesen Vergleich, den bedienen derzeit die Falschen mit völlig an den Haaren herbeigezogenen falschen Argumenten. Deswegen würde ich den nicht verwenden. Aber was richtig ist, ist, wenn man spürt, es passiert etwas, was ich nicht für in Ordnung halte, was mich vielleicht beängstigt, dann beginnt eine Auseinandersetzung, dann beginnt ein aktives Tun. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die sich Dinge sich dann wieder ordnen und klären. Ich erlebe Menschen mit Reichskriegsflaggen und ich habe dann erlebt, wie Leute da völlig unvoreingenommen damit umgegangen sind. Dann ist das halt so, was soll diese farbige Fahne da? In dem Moment, wo klar war, dass das im Grunde genommen ein Synonym ist für die verbotenen Hakenkreuze, ist auch klar geworden, hier trennt sich jetzt Spreu und Weizen. Und das ist dann auch wieder notwendig. Und damit ist wieder eine Klarheit erzeugt worden. Sie werden diese Menschen nicht nicht ändern. Sie werden auch nicht verhindern können, dass sie bei ihrer aus unserer Sicht völlig absurden und zu verurteilenden Position bleiben. Aber andere werden merken, dass das ein Weg ist, den wir auf keinen Fall als Deutschland gehen dürfen und wo jetzt auch wirklich das persönliche Eintreten gefordert ist. Und dann hat die ganze Sache wieder einen positiven Weg. Und so hat es bisher immer funktioniert. Der Bundestagspräsident Lammert hat diesen Satz geprägt am 3. Oktober hier in der Frauenkirche. Wenn die Mehrheit zu leise ist, wird die Minderheit zu laut. Das ist das, was das wunderbar beschreibt. Und das muss man dann auch fordern. Wenn es stattfindet, ist es eine Klärung eines gesellschaftlichen Konflikts und es wird deutlich, wo ist dann die Mehrheit.
Ja, das heißt, im Prinzip sagen Sie oder fast schon fordern Sie die Leute auf, sich noch mehr zu äußern, Meinungen kundzutun und ja, da letztendlich dann nicht, also damit so ein bisschen auch die Minderheit zu übertönen. Kann man das so sagen? Oder?
Ich würde nicht fordern, sondern ich bin dankbar dafür, dass so viele Menschen im Freistaat Sachsen ihre Rechte auf Meinungsfreiheit, auf Demonstrationsfreiheit ernst nehmen, dass sie sich einbringen und dass sie sich nicht scheuen, in einen gesellschaftlichen Diskurs einzutreten, um deutlich zu machen, was uns wirklich verbindet. Ja. Was sind die Werte, was sind die Haltungen, die uns verbinden?
Haben Sie das Gefühl, dass diese Einstellung, dieses Leben sozusagen im Westen entsprechend wahrgenommen oder gewürdigt wird? Ich erinnere mich, ist noch gar nicht ganz so lange her, der Ostbeauftragte der damaligen Bundesregierung hat sich ja relativ negativ geäußert über den Umgang der Ostdeutschen mit der Demokratie. Ich meine, er hat sowas gesagt wie, die könnten das gar nicht, weil die sind in der DDR anders sozialisiert worden. Und sowas nimmt natürlich in ganz Deutschland, wird das sehr stark wahrgenommen. Werden in dem Fall, ich sag mal, wir Ostdeutschen im Westen einfach auch falsch wahrgenommen und vielleicht auch falsch eingeschätzt?
Naja, das ist eine Diskussion, die vor allen Dingen in den neuen Bundesländern geführt wird. Und das, glaube ich, sollten wir versuchen, gemeinsam auch irgendwie zu korrigieren. Diese Nabelschau, dieses selbstreflektierende, selbstfokussierende, der muss ein Ende haben. Ja? Wenn man das ganz rational schaut, Worüber hat die Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 30 Jahren seit 1990 gesprochen? Was waren die Debatten? Worum hat sich dieses Land vor allen Dingen gekümmert? Wird man feststellen, um die neuen Bundesländer, um die Wiedervereinigung, um den Aufbau Ost, um Rentenfragen, um Forschung und Entwicklung, um Infrastruktur, um den Aufbau eines modernen Gesundheitssystems in den neuen Bundesländern. Und ehrlich gesagt, die Erfolge dabei sind phänomenal. Die eigentlichen Gewinner der deutschen Einheit sitzen in den neuen Ländern. Hier ist die Lebenserwartung nach oben geschossen. Hier ist die Umwelt gesund geworden. Und von hier aus kommen jetzt die spannenden Innovationen. Und auch die jungen Leute, die jetzt in Führungsfunktionen in der Wissenschaft, in der Wirtschaft kommen, weil sie hier ihre Ausbildung gehabt haben, weil sie hier in den neuen Instituten gewesen sind. Und wenn sie in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen unterwegs sind, erlebe ich ein großes Interesse. Ich treffe auf so viele Menschen, die in ihren Anfangszeiten ihres Arbeitslebens dann in die neuen Länder gegangen sind, die da mitgetan haben, später vielleicht zurückgegangen sind zur Familie, die aber trotzdem noch ganz viel verbinden mit diesen neuen Bundesländern, die sich darüber freuen, dass es gemeinsam geworden ist, die zugegebenermaßen jetzt auch irgendwie der Meinung sind nach 30 Jahren, es gibt auch in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet Themen, die zu klären sind in der Infrastruktur, die aber aus meiner Sicht absolut wohlwollend und positiv über dieses Glück der deutschen Einheit sprechen.
Ja.
Wir haben hier in den neuen Ländern, ich habe hier gerade ein Foto vor mir stehen von aus meiner Sicht auch wirklich verqueren Fußballfans, die hier polarisieren Ost-West. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht gegen uns gelten lassen müssen, weil es überhaupt nicht der Realität entspricht. Und dem sollte man entgegentreten. Wir brauchen nach 30 Jahren vor allen Dingen viel gemeinsames Reden. Was soll dieses Land Deutschland in dieser Europäischen Union? Welches Verhältnis haben wir zu Amerika? Wie sehen wir das mit diesem übermächtigen China? Was machen wir mit Russland? Wie wollen wir das gemeinsam mit dem Klimaschutz machen? Und jetzt mal aufzuhören, so zu ziselieren, was jetzt irgendwo noch irgendwie ist, sondern die Zukunft liegt vor uns und jetzt packen wir sie bitte gemeinsam an.
Ja, würde ich ehrlicherweise auch persönlich immer wieder mit Ihnen konform gehen. Was mir zusätzlich aber noch einfällt, ist, wenn ich mich austausche mit Ostdeutschen, ehrlicherweise mehr Nordostdeutsche als jetzt die Südostdeutschen in Sachsen und Thüringen, aber generell klingt immer noch mal wieder durch, dass Verletzungen noch da sind aus den 90er Jahren, Lebensläufe, die im Westen nicht ernst genommen wurden, Ausbildung, die nicht ernst genommen wurde, immer noch irgendwie dieses Rententhema, Rente ist nicht angeglichen. Ich sag mal, bei allem, wir sind jetzt zusammen und wir gehen gemeinsam nach vorn, können Sie ein Stück weit verstehen, dass ja auch in Ihrem Bundesland immer noch Leute da sind, die sagen, ich bin so verletzt worden in den 90ern, ich komme da einfach nicht drüber hinweg.
Das wird es geben. Es sind wirklich dramatische Umwälzungen gewesen. Aber es ist jetzt 30 Jahre zurück. Und die Erfolge und vor allen Dingen der individuelle Lebensstandard ist doch so enorm gewachsen. Und wir sind dann so schnell, auch Sie jetzt, dabei, so Dinge zu wiederholen, die stimmen die denn? Ist das mit dem Thema Rente eigentlich noch so? Ist nicht die Rentenangleichung jetzt in wenigen Jahren erledigt? Ist das nicht ein Prozess, der jetzt gerade in diesen Jahren zum Abschluss kommt? Welche Biografien werden im Westen nicht gewürdigt, die es in der DDR gegeben hat? Vor allen Dingen 30 Jahre danach. Ist das wirklich noch ein Thema? Also noch einmal, für Menschen, die jetzt ins Studium eintreten, und ich habe ja die große Freude, viele davon immer wieder zu sehen, ist es überhaupt kein Thema mehr. Und man sieht es ihnen auch nicht mehr an. Und die Themen sind keine unterschiedlichen mehr. Uns fehlt, wenn wir diese Debatte ständig führen, ohne da einen Mehrwert daraus zu bekommen, weil viele Dinge ja auch nicht zu klären sind, muss man ja auch sagen, fehlt uns die Kraft, nach vorn zu schauen. Und das wünsche ich mir sehr. Es gibt so viele spannende Aufgaben und die müssen wir angehen.
Ja, also vielleicht kurz, weil Sie mich direkt angesprochen haben. Ja, wir sind am sozusagen am Ende der oder gehen auf die Rentenangleichung zu, aber es ist halt noch nicht so weit. Und ich sag mal so, aus meinem persönlichen familiären Umfeld weiß ich, dass Leute, die 40 Jahre wirklich hart körperlich gearbeitet haben, mit der Rente, die sie jetzt daraus bekommen, irgendwie nicht wirklich leben können. Und das sind dann wiederum auch Leute, die einen ostdeutschen Studienabschluss haben, die vor der Wende nicht politisch aktiv waren, aber dort durchaus ein anderes gesellschaftliches, eine andere gesellschaftliche Anerkennung erfahren haben und dann aufgrund von nicht anerkannten Studienabschlüssen etc. Sozusagen hartkörperlich arbeiten mussten noch die letzten 30 Jahre und jetzt eine Rente bekommen, die ja natürlich zum Überleben reicht. Also in Deutschland muss man nicht irgendwie hungern. Das ist mir durchaus bewusst, aber es ist natürlich auch eine Frage von sowohl materiellen Themen als auch dem persönlichen Anerkennen. Und ich sag mal so, einen Spruch, der mir gerade vor ein paar Wochen von einem wirklich guten westdeutschen Kollegen gesagt wurde, ja, du kommst ja aus dem Osten, ist nicht schlimm. Wissen Sie, das ist das, was ich meine. Deshalb frage ich Sie als einen der ja sozusagen führenden Köpfe aus dem Osten, wie Sie diese Themen sehen. Und auch ich bin der Meinung, dass man darüber diskutieren muss und dass es nicht schwarz oder weiß gibt an der Stelle.
Also ich glaube, wir liegen da gar nicht weit auseinander. Und wenn Sie diese individuellen auch erleben haben, dann ist das natürlich auch eine Realität. Ich erinnere mich in meiner Zeit als Abgeordneter oft auch also an Gespräche. Und eine Geschichte ist mir sehr in Erinnerung. Ein wirklich älterer und gebrochener Mann, dem im Rahmen der Restitution von Grundstücken wirklich auch Unrecht widerfahren ist, was aber da nach 20, 25 Jahren eben nicht zu klären war in der Sprechstunde. Und er kommt mit seiner Enkelin. Und ich habe diesem Mann dann gesagt, wissen Sie, das, was Sie da jetzt haben, das kann man nicht mehr klären. Es ist zu Ende, es geht nicht mehr. Aber Sie haben noch viele Jahre vor sich. Und Sie haben hier Ihre Enkelin mit und Sie haben so viele Möglichkeiten. Wenn Sie jetzt nur noch darüber sinnieren und sich darüber Gedanken machen, werden Sie keine Freude haben. Und ich habe bei dieser jungen Frau, die da mit war, so gemerkt, wie das genau das ist, was sie bewegt hat. Es ging nicht mehr darum, um dieses Grundstück. Und es ging auch nicht darum, ob man jetzt mal diese vielleicht 50 oder 100.000 Euro mehr bekommen konnte. Sie wollte mit ihrem Großvater Dinge gemeinsam erleben und positiv nach vorn legen. Das ist das, was ich meine. Man kann einen Unrechtsstaat nicht komplett mit einer Demokratie aufarbeiten. Ja, dass ehemalige Stasi-Kader mehr Rente bekommen als der Ingenieur, der eben hier seinen Abschluss nicht anerkannt bekommt. Das ist nicht in Ordnung. Aber es ist im Grunde genommen der Preis dafür, dass diese Revolution friedlich war. Und trotz allem sind wir, das sage ich mit großer Überzeugung, wir sind die großen Gewinner hier in den neuen Ländern und wir sollten uns das nicht wegnehmen lassen, vor allen Dingen, weil wir es selbst ja auch gemacht haben, ist ja nicht über uns gekommen. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, in der ganzen Debatte, der Westen kam und hat den Osten übernommen. Nein, wir haben die Mauer eingerissen, wir haben gesagt, wir sind ein Volk, wir wollten die deutsche Einheit und das ist auch gut so.
Sie haben recht, ich glaube, wir sind da tatsächlich gar nicht weit auseinander und vielleicht machen wir nochmal eine extra Podcast zum Thema Ost-West-Deutschland und gucken dann, wie wir vielleicht Sie auch in Sachsen damit umgehen, dass Vermögenswerte stark auch, also dass auch Ostdeutsche in der Lage sind, Vermögenswerte aufzubauen, ähnlich wie die Westdeutschen etc. Das sind ja schon große Themen, die man, glaube ich, gesellschaftlich nicht ignorieren darf, aber Sie haben auch recht, dass man letztendlich auch nach vorne schauen muss und die Zukunft gestalten und nicht über die Vergangenheit trauern sollte. Aber ich soll ja hier nicht interviewt werden, sondern Sie, deshalb komme ich wieder auf meine Fragerolle zurück. Und was mich sehr stark interessiert, Sie sind ja jetzt schon auch länger in der Politik, sind länger Ministerpräsident und auch ostdeutscher Ministerpräsident. Es ist viel von der Spaltung der Gesellschaft die Rede. Es gibt den aktuellen Bundeskanzler, den Herrn Scholz, der gesagt hat, die Die Spaltung ist nicht da. Ihr Ministerpräsidentenkollege aus Sachsen-Anhalt, der Rainer Haseloff, hat mir gesagt, ja, er sieht die Spaltung auch nicht so dramatisch, aber wenn man nicht auf die Leute achtet, die jetzt auf die Straße geht, dann kommt die Spaltung. Und außerdem dieses, ja, irgendwie AfD, das ist gar kein ostdeutsches Problem, das ist irgendwie ein westdeutsches Problem, weil die Partei kommt ja aus dem Westen und deren Führungskader auch irgendwie, und auch das sei, ja, also frei zitiert, auch ein Thema, wo Spaltung eher herbeigeredet wird. Wie sehen Sie das?
Ja, natürlich gibt es einen riesigen gesellschaftlichen Konflikt und eine Debatte darum. Und wenn man in dem Auge des Orkans ist, was wir gerade sind, dann kommen ganz viele auch heftige Debatten und auch Worte und Ähnliches. Am Ende ist entscheidend, dass wir diese vielen Fragen, die damit zusammenhängen, entscheiden, dass dieser Konflikt entschieden wird. Und der ist natürlich sehr tiefgehend. Er hat was mit den sozialen Netzwerken zu tun und dem Verhältnis, was wir dazu haben. Sind wir bereit, dass in Größenordnung Fake News, zersetzende, auch wirklich bösartige Dinge da stattfinden, oder setzen wir unser deutsches Recht oder unser europäisches Recht durch? Ich bin der Innenministerin Faeser sehr dankbar, die da mit Klarheit vorangeht und von der man auch merkt, die weiß genau, was sie da tut. Und sie macht es aus einer tiefen Überzeugung, weil sie gesehen hat, auch in Kassel, der Regierungspräsident ist am Ende umgebracht worden von einem Einzeltäter, der sich aber genau auf so eine Art radikalisiert hat. Und sie zieht eine Linie, die ich auch immer genau sehe, Christchurch, Oslo, Halle, diese Typen, die dort Manifeste verfassen gegen emanzipierte Frauen, gegen homosexuelle Menschen, gegen Muslime, gegen Juden, gegen Protestanten, keine Ahnung. Am Ende, wenn man das mal ein bisschen aufstrippt, stellt man fest, das sind wir alle gemeint. Das ist unsere Art des Zusammenlebens. Und diesen Leuten muss man das Handwerk legen. Ein großer gesellschaftlicher Konflikt. Der zweite ist, welches Verhältnis haben wir zu Institutionen? Wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt. Und es ist ein Segen und es ist wirklich auch eine große Chance, die wir hier in Deutschland haben mit unserem Wissenschaftssystem, dass wir uns Institutionen schaffen konnten, die wir dafür haben, dass sie diese Fragen klären für uns, weil wir sie nicht selber für uns, jeder für uns klären kann. Also wie sehr vertrauen wir denen? Wie sehr brauchen wir sowas, um bereit sein, Dinge zu tun?
Wenn ich da kurz einhaken darf, die Institutionen, das bringt mich direkt zu einem Punkt. Impfquote, Corona und Institutionen versus Politik. Es gab zwei Situationen, wo mich interessieren würde, was Sie gedacht haben, als Sie das gesehen haben. Im letzten Sommer hat die STIKO sich etwas Zeit genommen, um die Impfung für die Kinder zu empfehlen. Als es dann zu lange dauerte, zu lange in Anführungsstrichen, haben ja auch Ihr Parteikollege Jens Spahn unter anderem öffentlich Druck ausgeübt. Die STIKO müsse jetzt mal zu einer Entscheidung kommen, und wo bleibt dann die Empfehlung? Ungefähr eine Woche später kam die Empfehlung. Eine ähnliche Situation gab es jetzt, ich mache bewusst dieses Beispiel, weil es eine andere Partei ist, als es jetzt ging darum, die Empfehlung für Kinder, also Kinder unter 12, meine ich, da war die Empfehlung, dass man Kinder mit Vorerkrankungen impfen sollte. Und unsere Bundesfamilienministerin hat am Tag der Veröffentlichung dieser Empfehlung direkt ein großes Interview gegeben, wo sie gesagt hat, das ist irgendwie super, was da empfohlen wurde, aber sie würde empfehlen, alle Kinder zu impfen. Und jetzt maße ich mir auf gar keinen Fall an, das wissenschaftlich irgendwie beurteilen zu können. Nur ich habe mich gefragt, wenn wir eine wissenschaftliche Kommission haben und die spricht eine Empfehlung aus, oder sie tut es noch nicht, was denken Sie als verantwortlicher Politiker, wenn Ihre Kollegen dann öffentlich eine zum Teil gegensätzliche Position vertreten und den Leuten etwas einen Tick anderes erzählen? Das führt ja nicht dazu, dass wir dieser STIKO mehr vertrauen.
Oder? Absolut. Die Kakophonie in so einer besonderen Krise, das ist ja eine Katastrophe, in der wir uns befinden, eine Naturkatastrophe, dieser Virus, sorgt dafür, dass Unsicherheit entsteht. Und ich bin Wissenschaftspolitiker, das ist mal aus tiefer Überzeugung auch genauso vertreten, wie Sie es jetzt gesagt haben. Wenn man diese Institution sich schafft, dann muss man sich nach deren Rat richten. Jetzt wird eine Zeit kommen, an der man auch dann rückblickend sagt, war das alles richtig? Und dann gehört zu der Frage STIKO Die kommt, hat ja auch eine Geschichte, die hat eine Historie, und die ist natürlich auch sehr geprägt von möglichst wenig Eingriffen, möglichst sehr genaue Abwägung von Nutzen und Aufwand. Und das beißt sich in einer Pandemie durchaus ein Stück weit mit den Zielen, die man für die Pandemiebekämpfung hat. Aber das ist aus meiner Sicht ein Thema, das ruft man dann auf, wenn ein bisschen Ruhe ist, wenn der Nebel sich verzogen hat. Ich hätte auch und habe das auch immer so betrieben, wir haben ja eine eigene sächsische Impfkommission, diesen Leuten, die sollen das sagen, dann setzen wir das um und dann haben wir Ruhe und haben eine auch eine Kontinuität, eine Verlässlichkeit in dem Ganzen. Das, da bin ich ganz bei Ihnen.
Ja, das ist so, wenn wir über Vertrauen reden, über Vertrauen ins politische System, ist das wahrscheinlich eine Frage, die man sich stellen muss. Eine andere Frage, vielleicht, ich wollte mit Ihnen ja auch über Erfolge und Fehler in der Corona-Bekämpfung sprechen. Ich sag mal, auch vielleicht etwas plakativ. Wir hatten jetzt in den 2 Jahren, gab es im Prinzip 2 Wirkungstools im Umgang mit Corona. Das eine war der Lockdown, die Kontaktbeschränkung, was ich grundsätzlich auch für sinnvoll halte, und dann natürlich das Impfen, da wo ich persönlich auch Fan von bin. Was ist mit anderen Themen drumherum, also sprich Digitalisierung der Gesundheitsämter, Schulen, Lüftungssysteme für die Schulen zu installieren? Das sind ja Themen, die auch in großen Teilen auch landesspezifisch sind. Wie sehen Sie das? Sind da Fehler gemacht worden? Hat man zu spät erkannt, dass man da in den Gesundheitsämtern vielleicht nochmal ein zweites Faxgerät aufstellen muss, wenn man denn die schon keinen Internetanschluss haben? Oder weil am Ende ist es so, dass auch jetzt wieder nach fast 2 Jahren Krise wir hören, falsche Zahlen.
Auch das ist eine Sache, die wir haben immer nach solchen besonderen Ereignissen, beispielsweise das Jahrhunderthochwasser hier, eine unabhängige Kommission eingesetzt, die danach sehr klar gesagt hat, was alles in der Krise falsch gelaufen ist und was vorher falsch gelaufen ist. War sehr unangenehm und schmerzhaft, aber aus den Dingen, die wurden danach umgesetzt, und beim nächsten muss man wirklich sagen, Hochwasser ist es dann besser gelaufen, bis hin zu den Aufbaustäben. Man sieht jetzt, wie Rheinland-Pfalz, wie Nordrhein-Westfalen, wie das zum Teil dazu schwierig ist. Das ist ihre erste große Katastrophe. Würde ich sagen, das wäre jetzt hier mit einem anderen Antritt gelaufen. Und so würde ich das auch für Corona sehen. Die haben die Digitalisierung angesprochen. Absolut richtig. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja auch zum Teil nicht betrieben worden, weil da ja auch ein Stück weit eigene Inseln, die man sich abgeschottet hat, Einflusssphären, aber auch Finanzfragen nicht geklärt worden sind. Ich fand heute, kam eine Nachricht, eine riesige, gewaltige klinische Studie, die festgestellt hat, wo Multiple Sklerose, was ist der Grund dafür, das ist ein anderer Virus, da wird deutlich, in Amerika hat man die Möglichkeit, auf diese Daten zurückzugreifen, die da als Proben, ich glaube, es war in dem Bereich HIV, noch zur Verfügung standen. Die wurden eben für diese andere Studie verwendet. Das ist zum Beispiel in Deutschland unmöglich, ja, zu sagen, diese Daten, diese Proben, die vorhanden sind, werden auch für andere Zwecke verwendet. Also wir müssen uns auch nochmal dringend darüber unterhalten, ob Datenschutz und andere Dinge nicht zum Nachteil von uns allen wirken, oder ob das wirklich noch so ist, wie das in der Vergangenheit war. Das will ich mal vor die Klammer ziehen, und ansonsten gilt Folgendes. Es gibt aus meiner Sicht 2 Schutzkonzepte. Das erste sind Schutzmaßnahmen wie Masken, wie das Testen, wie auch Abstand halten. Es gibt die Lösung der Pandemie, das ist das Impfen. Und es gibt den Offenbarungseid, dass man gescheitert ist, und das ist der Lockdown. Und dieser Lockdown ist immer dann notwendig, wenn es außer Kontrolle geraten ist. Das kann zum Teil auch etwas sein, was man jetzt nicht Politik zur Verantwortung macht, sondern dieser Virus ist im Zweifel dann eben zu stark gewesen in den vergangenen 2 Jahren mal, und dann musste es dieses Instrument geben. Aber Lockdown ist kein Instrument der Pandemiebekämpfung, sondern im Grunde genommen das Eingeständnis des Scheiterns. Wir brauchen diese Schutzmaßnahmen, und da haben Sie die Dinge angesprochen. Lüfter in den Schulen, sind eine Möglichkeit, aber auch kein Allheilmittel. Es ist vor allen Dingen das Verhalten der Bevölkerung im privaten Umfeld, was dafür sorgt, dass Schule möglich ist, indem das Infektionsgeschehen nicht so außer Kontrolle gerät, dass es überall eingetragen wird, in die Betriebe, in die Pflegeheime und auch in die Schulen. Das muss man immer wieder auch mit deutlich sagen. Sie können nicht in so einer kurzen Zeit alle Schulen mit diesen Lüftungssystemen ausstatten. Und es ist wahrscheinlich auch auf die Dauer gesehen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte auch gar nicht notwendig und sinnvoll. Also auch da gilt Maß halten und keine Überschussreaktion.
Ja, ich glaube, der Meinung kann man wahrscheinlich sein. Und wie gesagt, ich bin ja auch kein Virologe und kann das nur bedingt beurteilen. Mich hat einfach nur sehr stark gewundert, dass es so lange dauert. Und Sie haben gerade gesagt, ja, nach einer Krise guckt man halt genau drauf und zieht Erkenntnisse. Was ich mich frage halt ist, diese Ereignisse wie so ein Hochwasser oder so, das sind ja punktuelle Situationen. Das Problem tritt auf und nach 3 Monaten, sage ich mal, kann man dann schauen, was ist gut in der Krisenbewältigung gelaufen, was nicht. Aber ist nicht der gleiche Ansatz bei einer jetzt mittlerweile fast 2 Jahre laufenden Pandemie falsch? Weil wenn wir da warten, bis wir durch sind und dann erst drauf schauen, es gibt Leute, die sagen, auch nächstes Jahr um diese Zeit sind wir noch in der Pandemie und wir können ja die Konsequenzen doch nicht endlos vor uns herschieben, oder? Wir müssen doch auch schon während des Prozesses lernen.
Absolut, aber ich finde, es ist auch passiert, wenn Sie sich, Sie haben die Gesundheitsämter angesprochen, um vielleicht nur dabei zu bleiben, man könnte auch über Schulen oder andere Dinge sprechen, die Prozesse sind natürlich komplett verändert worden und sie arbeiten wesentlich digitaler und sie haben diese Schnittstellen von dem PCR, von dem Labor mit dem PCR-Test in das Gesundheitsamt hinein. Wir haben die Luca-App, wir haben die Corona-Warn-App, die Bevölkerung warnt, die verwendet werden in den Gaststätten oder in den Kultureinrichtungen. Sie haben bei den Großveranstaltern viele neue Konzepte. Also es ist schon auch da eine ganze Menge passiert und der Druck der Pandemie hat Dinge beiseite geschossen, die uns immer behindert haben. Ich erinnere mich bei der ersten Corona-Verordnung hier im Land noch an die Debatte, dass es unmöglich war, digitale Kontakterfassung zu machen. Das ging ja aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Da habe ich mich damals super geärgert. Einige Wochen später war das alles überhaupt kein Thema mehr, zum Glück. Homeoffice, undenkbar aus Sicht von vielen Führungskräften. Heute ein wirklich akzeptiertes Instrument, von dem wir viele gelernt haben, dass es viel effizienter ist als dieses Pendeln ins Büro. Also es ist schon eine ganze Menge passiert. Und trotzdem würde ich sagen, wir müssen nach dieser Corona-Krise wirklich das genau aufarbeiten und uns diese Schmerzen auch zumuten und daraus dann auch Dinge umsetzen und verändern.
Ich stimme Ihnen zu, also es gibt natürlich auch durchaus Sachen, die gut, also wo wir gut mit der Krise umgegangen sind. Ich selbst habe den Herrn Terzenbach, den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, hier im Podcast gehabt. Mhm. Irgendwie sowas wie Auszahlung des Kurzarbeitsgeldes etc. Das hat ja sehr effizient und gut funktioniert. Ich persönlich hatte ehrlicherweise, aber es ist natürlich ein subjektiver Eindruck, manchmal tatsächlich den Eindruck, dass die Arbeitsagentur die einzige Behörde ist, wo es digital gut läuft. Und ich glaube, bei aller Freude darüber, welche Punkte gut gelaufen sind, dass wir beispielsweise auch heute noch keine ganz konkreten guten Zahlen haben oder keine ganz konkrete gute Zahlenbasis. Ich glaube, das muss man als Problem wahrscheinlich anerkennen, wobei das jetzt auch keines ist, was Sie als Ministerpräsident von Sachsen direkt irgendwie lösen können.
Ja, Omikron beispielsweise, dass wir, aber das ist eben auch in Deutschland so, in Amerika, in England beispielsweise wird eben viel mehr sequenziert. Man weiß, wie stark ist die Ausbreitung von Omikron. Wir haben da ein anderes System. Klar, Daten sind ein wichtiger Punkt. Da haben Sie schon recht.
Sie haben das Thema Datenschutz angesprochen. Ist es vielleicht auch so, dass wir als Deutsche auch ein bisschen zu wenig offen sind für neue Themen? Jetzt gerade wurde beispielsweise der Vertrag mit SAP und der Telekom verlängert für die Corona-Warn-App, da wo man sich so denkt, Mensch, jedes zweite Berliner Startup baut irgendwie eine App, die funktioniert ganz gut und wir zahlen jetzt zum zweiten Mal 25 Millionen an die Konzerne, jetzt im Gesamtkontext, der Kosten für Corona sind, ist das natürlich irgendwie nicht spürbar. Aber geben Sie einem Berliner Startup 1 Million Euro und die basteln Ihnen irgendwie eine gut funktionierende App, die wahrscheinlich auch angenommen wird in der Bevölkerung. Jetzt haben wir da so eine Corona-Warn-App, die wird so, ich würde mal sagen, positiv formuliert mittelgut in der Bevölkerung angenommen, kostet viel Geld und jeder, der so ein bisschen Ahnung davon hat, schüttelt mit dem Kopf. Wie sehen Sie sowas? Ist es so, dass die, so ticken wir einfach als Deutsche, wir wollen es halt ganz genau haben und es muss ganz sicher sein und es muss uns auch garantiert werden, dass es funktioniert, sonst fassen wir es gar nicht an, oder liegen die Probleme noch ein Stück weit woanders?
Also zunächst mal muss man sagen, diese Corona-Warn-App mit ihren, ich lese jetzt gerade im Internet, Google hilft 24 Millionen Nutzern, ich hatte schon mal die Zahl von 30 gehört, ist natürlich 34,4 Millionen Nutzer, ist natürlich schon eine Ansage. Von daher sehen Sie mir das nach, wenn ich sage, ganz so unerfolgreich ist dieses Instrument nicht. Es hat sehr lange gedauert, bis sie eingeführt worden ist und man könnte jetzt auch die Nutzungsmöglichkeiten noch erweitern. Also ist es nicht so, als Frage, dass die Deutschen, wie auch die anderen Europäer, sehr bereit sind, innovative Produkte zu nutzen, auch ihre Daten zur Verfügung zu stellen und dass sie das individuell, wo sie es können, mit großer Hingabe tun. Und dann gibt es staatliche Institutionen, die vertreten durch auch politische Parteien Gesetze kreieren. Und dort wird ein Maß an Datensparsamkeit angelegt, die in einem krassen Missverhältnis steht zu dem, was wir individuell tun. Anders gefragt, wenn wir unsere Gesundheitsdaten freiwillig Google überhelfen, weil wir dort einen Befund erwarten, ist das ganz schnell und passiert individuell. Und wenn der Staat das Ganze tun will, gibt es ein Riesenverfahren und die Sachen scheitern am Datenschutzbeauftragten. Wir brauchen hier auch dazu eine gesellschaftliche Debatte und eine Entscheidung. Es gibt, das ist bei einer Zeit im Deutschen Bundestag, unsägliche Debatten, beispielsweise über die klinische Studien und Datenbanken von Biomaterial, was nur dezidiert für diesen Zweck eingesetzt werden darf, für den es erhoben worden ist. Also die spätere Nutzung, auch anonymisiert natürlich, für andere Zwecke ist ausgeschlossen. Die Datenschutzregeln sind so eng, dass Innovation hier in Deutschland nicht stattfindet, sondern in Israel, in Amerika, an anderen Stellen. Das glaube ich, das muss anders werden. Und da sehe ich vor allen Dingen die jungen Leute, die sich an diese Debatte mit Kraft einbringen müssen und jetzt mal ein paar auch Zäune einreißen, die über Jahre gepflegt worden ist. Ich habe da die Grünen auch sehr klar im Fokus, die uns da immer wieder erzählen, was alles nicht geht. Individuell geht das alles, wird es von den Menschen gelebt. Und wir behindern uns dabei, das kann nicht richtig sein.
Das heißt, wir müssen einfach mal ein paar Datenschutzzäune einreißen.
Ja, ein anderes auch Grundverständnis von Datensparsamkeit. Das ist ja das große Prinzip des deutschen Datenschutzes. Und Daten sind ein wichtiges Instrument, sind ein Wirtschaftsfaktor, sind die Möglichkeit, Prozesse, Produkte voranzubringen. Und da würde ich mir einen anderen Umgang wünschen.
Ja. Vielleicht kurz, weil Sie die Corona-Warn-App da den Erfolg angesprochen haben. Die nackten Zahlen würde ich an der Stelle nicht bestreiten wollen. Ich würde die Nutzungsintensität bestreiten wollen. Auch jedes Restaurant, jeder Laden, den ich hier in Hamburg zum Beispiel betrete, da muss ich mich mit der Luca-App einwählen und nicht irgendwie mit der Corona-Warn-App. Aber das mal dahingestellt, kann es sein, dass wir als Deutsche gerade, auch weil Sie ja sagen, irgendwie Thema Datenschutz, wir sind privat sehr freizügig mit unseren Daten, aber sobald es ein bisschen, eigentlich sind wir ja auch totale Bedenkenträger, also wir als deutsches Volk sind, wenn wir es merken, dass da irgendwie was, bei Facebook und Google, da merken wir ja gar nicht so richtig, dass unsere Daten verwendet werden. Bei so einem Thema wie jetzt der Corona-Warn-App, da gibt es dann irgendwie eine öffentliche Diskussion und dann gibt es auch nochmal 37 Datenschutzbeauftragte der Bundesländer, unterschiedlichste Institutionen etc. Und wenn wir dann darauf hingewiesen werden, dann sind wir aber irgendwie, dann sind wir Korinthenkacker und gucken ganz genau drauf. Haben wir ein Mentalitätsproblem da ein bisschen?
Ja, es hat was mit der auch politischen Situation zu tun, dass eben Politik und auch Datenschutzbeauftragte als Institutionen dann in so ein hohes Maß an Mitwirkung haben. Und hier gibt es, wie gesagt, ein krasses Missverständnis. Ich würde mir auch in der Europäischen Union eine andere Form noch einmal der Restriktionen, der Regulierung wünschen. Ich finde zum Beispiel, wie diese Algorithmen derzeit auch verwendet werden, auch von Google, nicht in Ordnung. Das kann man auch nochmal an die Dinge rangehen. Aber zwischen öffentlicher und privater Nutzung und Angeboten geht es hier sehr auseinander. Und das, glaube ich, sehen wir alle und das sollten wir erklären. Wir haben ein Qualitätsversprechen, was Sicherheit angeht. Und das, glaube ich, das ist das, was uns als Deutsche auch wichtig ist beim Thema Impfstoff, beim Thema auch Internet, digitale Anwendungen. Sicher müssen die Dinge sein. Aber es geht hier nicht um Sicherheit, sondern es geht hier um ganz bewusst Einschränkungen von Nutzung, die am Ende nur zu unserem Nachteil ist. Und das würde ich sagen, das muss ein Ende haben.
Ja, das bringt mich ehrlicherweise zu dem Punkt, dass man sagt, einer muss mal Verantwortung übernehmen und das Thema anstoßen. Wo würden Sie das sehen? Ist das eher so eine gesamtgesellschaftliche Debatte? Weil dann reden wir ja viel und am Ende kommt wahrscheinlich nichts mehr raus. Oder muss sich einer jetzt im Justizministerium oder wo auch immer in Berlin so das Thema auf die Fahnen schreiben und sagen, wir brechen das ganze Datenschutzthema mal auf?
Ja, ich glaube, es muss hat auch was mit Wahlentscheidungen zu tun. Also sie werden von dieser Bundesregierung das vermutlich nicht bekommen. Eine Konstellation, eine bürgerliche Regierung ist aus meiner Sicht eher vorstellbar als so wie das jetzt derzeit ist. Und trotzdem müssen wir immer wieder darüber reden und auch die Beispiele nennen, um da auch eine Bewusstseinsveränderung zu erzielen.
Ja. Thema Verantwortung übernehmen, eine Sache, Sie haben auch gerade die aktuelle Bundesregierung angesprochen. Es gibt jetzt intensive Diskussionen zum Thema Impfpflicht. Wollen wir die Leute verpflichten, sich impfen zu lassen? Ja, nein. Auch da kann man ja unterschiedlichster Meinung sein. Wahrnehmung von meiner Seite, Politik möchte grundsätzlich eine Impfpflicht einführen, aber keiner traut sich so richtig, da letztendlich den Lead zu übernehmen. Was ich mich frage ist, man kann natürlich jetzt sagen, Mensch, da muss ein Gesetzentwurf aus der Bundesregierung kommen, aus der aktuellen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber das hätte man ja irgendwie auch schon im letzten Frühjahr machen können. Da war es irgendwie noch Frau Merkel, die hätte es ankündigen können oder auch umsetzen können. Wie sehen Sie das Thema? Will einfach nur keiner die Verantwortung übernehmen und das heiße Eisen Impfpflicht letztendlich in seiner Hand halten und deshalb spielt man sich den Ball so zwischen Opposition, Bundesregierung, irgendwie Länderchefs immer so ein bisschen hin und her oder wird es demnächst jemanden geben, der sagt so, ich mache das jetzt, ich mache einen Entwurf und dann wird darüber abgestimmt?
Ja, Bundesgesetzgeber ist dafür zuständig, das heißt die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag und Bundeskanzler hat ja mehrmals auch deutlich gemacht, dass er eine Impfpflicht möchte. Ist eine sektorale Impfpflicht jetzt beschlossen worden, die zugegebenermaßen bei einem Teil der Beschäftigten und Betroffenen doch für eine große Verärgerung sorgt, weil sie sich als ein Teil der jetzt Adressierten empfindet. Und gerade aus dieser Gruppe kommt die Forderung Impfpflicht für alle. Und niemand anderes als die Regierungsmehrheit steht hier in der Verantwortung, einen Vorschlag zu machen. Das ist unangenehm, weil es auch eine komplexe Regelungsmaterie ist und dabei auch Fehler passieren können, die man sich dann vorhalten muss. Aber das gehört auch dazu. Es muss auch fachlich in der Lage sein, so etwas aufzuschreiben und zu konstruieren. Es ist unangenehm, weil man dann auch in den Streit treten muss mit der Bevölkerung, die vielleicht eine andere Meinung dazu hat. Aber wenn man das angekündigt hat, muss man auch liefern. Und das erwarten wir jetzt von der Regierung. Und ehrlich gesagt, wenn Sie sich anschauen, mit welchen enormen Kosten und Lasten das jetzt alles verbunden ist, wir hatten am Anfang keinen Impfstoff, also ging es nicht anders. Also waren wir, als wir gemerkt haben, mit den Schutzkonzepten und dem Testen, sind wir nicht stark genug, blieb uns nur der Lockdown. Jetzt haben wir die Lösung mit dem Impfstoff. Er steht zur Verfügung. Er ist viele Milliarden Male eingesetzt worden. Er ist sicher, er wirkt. Und jetzt muss diese Lösung zur Beendigung der Pandemie auch umgesetzt werden. Und da gibt es verschiedenste Instrumente. Die Impfpflicht gehört aus Sicht der Bundesregierung dazu. Also sind Sie jetzt auch in der Verantwortung, einen Gesetzentwurf vorzulegen.
Ja, die Position verstehe ich komplett. Würde ich wahrscheinlich ähnlich argumentieren aus CDU-Perspektive. Aber was sagen Sie dazu? Bis September war die Bundesregierung ja noch CDU geführt, das Bundesgesundheitsministerium war CDU geführt. Hätte man ja auch da machen können, dann wäre das Thema längst abgeräumt.
Ja, es gab damals eine ganze Reihe von Menschen, auch ich übrigens, die sehr skeptisch waren. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass uns die Erfahrungen fehlten. Also ich bin jemand, der aktiv mitgewirkt hat in der Masernimpfpflicht. Bin davon fest überzeugt, selbst gegen Masern geimpft. Ich merke an Ihrem Zucken, Sie auch. Und es ist auch für Sie keine große Sache. Also das habe ich immer gesagt, das ist ein sicherer Impfstoff. Wir kennen es, wir kennen auch die negativen Folgen von Masern. Also was soll das? Es wird jetzt gemacht. Ich halte das für richtig. So, das konnte man erst nach einer gewissen Zeit des Einsatzes des Impfstoffs bei Corona eigentlich so sagen. Und jetzt können wir das mit auch dem gleichen Selbstbewusstsein, mit gleichen auch wissenschaftlichen Expertise sagen. Wir haben jetzt ein Jahr Erfahrung mit diesem Impfstoff. Und deswegen, das, was vor dem September war, kann man immer wieder auch mit erwähnen. Haben Sie überhaupt keine, habe ich auch keine andere Meinung dazu. Aber das Wissen darum steigt mit jedem Tag. Und zwar nicht nur das Wissen, wie sicher der Impfstoff ist, wie er wirkt, sondern auch das Wissen darum, welche Kosten wir haben, wenn diese Pandemie nicht irgendwann endet.
Ja, das heißt, kann man sagen, Mensch, wir hätten es damals grundsätzlich machen können, aber wir waren halt noch nicht so weit und jetzt sind wir Gott sei Dank nicht in der Verantwortung. Jetzt muss Herr Scholz oder Herr...
Das war eine extrem lästerliche Bemerkung. Daran erkennt man den unabhängigen Journalisten, der auch immer nochmal schaut, was könnte man sonst noch sagen. Ja, man kann es so oder so drehen. Sie werden erleben, wenn es den Gesetzentwurf gibt, wird es natürlich auch eine Diskussion darum geben, auch eine kritische Diskussion. Ich glaube, auch eine große Zustimmung in den Ländern über die Parteigrenzen hinweg. Die Notwendigkeit, es wird überall gesehen.
Okay, dann schauen wir mal, was kommt. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die gesellschaftliche Diskussion zum Thema Impfpflicht. Und damit sind wir ja wieder beim Thema Demokratie und Meinungsfreiheit. Mal schauen, wie das gesehen wird. Gibt ja Gott sei Dank auch viele Leute, die sind schon geimpft. Die muss man nicht mehr verpflichten, so wie wir beide. Aber eine Sache, die mir noch vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs sehr stark unter den Nägeln brennt. Jetzt kann man in Bezug auf Politik ja immer diskutieren, man kann immer unterschiedlicher Meinung sein, was ist richtig, was ist falsch. Sie persönlich standen aber jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr hart im Feuer. Und damit meine ich nicht das mediale Feuer, damit meine ich nicht vielleicht auch mal, weiß ich nicht, irgendwie morgens beim Bäcker, dass Ihnen gesagt wurde, Mensch, Herr Kretschmer, das ist aber jetzt nicht in Ordnung, was Sie da veranstalten, sondern das ging ja bis hin zu persönlichen Angriffen im Internet, Morddrohungen, Leute sind vor Ihrem Haus aufgetaucht. Was macht das mit Ihnen persönlich? Und ich sag mal so Ministerpräsidentenjob, der ist ja ganz okay bezahlt, aber reich wird man damit auch nicht. Das heißt, Geld kann es nicht sein. Warum machen Sie das? Und was macht dieses ganze persönliche Angegangenwerden mit Ihnen?
Also, Sie haben vor allen Dingen im Internet diese völlig unsachlichen, dummen und oft sehr, sehr bösartigen, verletzenden Kommentare. Und das darf man sich auch, glaube ich, immer nur in gewissen Dosen anschauen. Ansonsten dominiert in der öffentlichen Diskussion, in dem privaten Erleben nicht diese Aggression, die gibt es nur punktuell. Und dieses Punktuelle ist eigentlich für mich so eine Motivation zu sagen, das darf nicht dominieren. Also ich habe in den 90er Jahren auch so habe ich mal in Erinnerung, so bis, ja, die insgesamt eigentlich die 90er Jahre so als eine dunkle Zeit mit der Massenarbeitslosigkeit, mit diesen kaputten Häusern noch, mit diesem Braunkohlestaub und eben auch den Neonazis. Und dagegen zu sein, dagegen zu halten, sagen, so geht's aber jetzt nicht. So lassen wir nicht miteinander uns umgehen. Das ist das, was mich am meisten jetzt motiviert. Und natürlich diese vielen dann auch positiven Kommentare beim Bäcker oder beim Wandern oder Menschen, die man trifft und die dann sagen, lassen Sie sich nicht entmutigen, wir finden das richtig, bleiben Sie dabei. Und ehrlich gesagt auch nach den Fehlern, die auch wir gemacht haben hier im Freistaat Sachsen im Jahr 2020, wir das unterschätzt haben im Herbst des Jahres 2020, das klare Wissen, wie funktioniert diese Pandemie. Und ich habe seitdem eigentlich immer mir ganz genau die Virologen, die Mediziner, die Experten geholt, die Modellierer und gesagt, was sagt ihr, was passiert jetzt hier? Schaut, trifft das auch ein, was sie vorausgesagt haben? Und dann entlang von medizinischen Notwendigkeiten diese Corona-Politik betrieben. Bis hin jetzt, dass jetzt in Sachsen einige Dinge öffnen, weil wir eben so weit unten sind mit den Zahlen und das rechtsstaatlich auch notwendig ist. Aber nicht nach so, was ist jetzt gerade opportun und was wird jetzt gerade verlangt. Das geht nicht. Wenn man eine Pandemie bekämpfen will, muss man eine Stringenz haben, die sich an den Notwendigkeiten orientiert. Und das gibt dann Sicherheit.
Das heißt, im Prinzip sagen Sie, Sie haben so einen inneren Kompass quasi, nachdem Sie gehen. Ich habe diese Frage gestellt, weil eine Ministerin aus Ihrem Kabinett ist ja auch persönlich bedroht worden in Bezug auf Mord und Ähnliches. Und ich muss gestehen, ich habe sowas nicht über sie gelesen, aber ich kann mir vorstellen, wenn die Ministerin irgendwie so bedroht wird, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass solche Sachen auch, egal ob die jetzt öffentlich werden oder nicht, auch bei Ihnen mal auf dem Tisch landen. Und das ist halt so das, was ich mich frage. Hat man halt manchmal Angst um seine körperliche Unversehrtheit oder die seiner Familie?
Ja, aber wenn Sie da zu viel drüber nachdenken, wenn Sie sich da zu sehr damit auseinandersetzen, dann müssen Sie aufhören. Das geht nicht. Und das ist ja das, was die Leute wollen. Sie haben recht, das ist dieser innere Kompass. Und den hatte ich, muss ich sagen, vielleicht im Jahr 2020 noch nicht in dieser Klarheit. Den habe ich. Und es macht mich bei den Dingen, ehrlich gesagt, gerade ruhig, wenn man weiß, was kommt, wie man das tun muss und dass ein Stück weit auch der Widerstand dazugehört. Und ich bin eher so, dass mich das sehr beschäftigt, Menschen etwas zuzumuten, die Schließung beispielsweise oder die Beschränkung des Geschäfts jetzt bei 2G, 2G plus in der Gastronomie ist wirklich ein Problem. Das ist zerrt an den Nerven der Leute. Und dann ist eben für uns nur die Möglichkeit, das finanziell ein Stück weit auszugleichen. Dazu brauchen wir auch wieder die Bundesregierung. Ich hoffe, dass uns das dann auch vernünftig gelingt. Und natürlich ist eins klar, diese Phase wird enden. Wir werden da rauskommen und dieses Land wird danach auch stark sein. Und darauf zuzuarbeiten, das ist ja auch eine Perspektive.
Ja, sehr, sehr gut. Dann lassen Sie uns kurz noch in die Zukunft schauen. Wann sind die nächsten Wahlen in Sachsen?
Ja, wir haben jetzt Bürgermeister- und Landratswahlen im Sommer diesen Jahres. Das ist wichtig, weil Politik lebt von der kommunalen Ebene. Und im Jahr 2024 dann die nächsten Landtagswahlen und 2025 ja gemeinsam Bundestagswahlen.
Das heißt, ist es jetzt zu weit hergeholt, wenn ich sage, 2024 treten Sie nochmal als Ministerpräsident an und 2025 da ist dann vielleicht die Bundesebene dran? Bundeskanzler Michael Kretschmer, klingt das gut?
Ich war 15 Jahre im Deutschen Bundestag, habe das sehr, sehr gern gemacht und habe da viel gelernt. Ich muss Ihnen sagen, ich bin schon auch beeindruckt von der Landesebene, von dem Konkreten, was hier möglich ist, was in den Jahren in Berlin so nicht möglich ist. Ich würde gerne, wenn das auch gewollt ist von der CDU im Freistaat Sachsen und von den Menschen, 2024 noch einmal diese Arbeit auch weitermachen. Wir haben viele Dinge begonnen. Aber ob das so möglich wird, das werden wir heute nicht entscheiden. Da ist auch noch ein bisschen Zeit hin.
Das ist eine fantastische Politikerantwort. Ich hätte mir jetzt natürlich gewünscht, dass Sie sagen, ich werde Nachfolger von Olaf Scholz. Aber das verstehe ich, dass Sie das nicht so formulieren wollen.
Also das formuliere ich so nicht, das habe ich auch nicht vor. Und ich glaube, es ist jetzt auch gar nicht nach den ersten paar Tagen, die Olaf Scholz Bundeskanzler ist auch nicht an der Zeit, gleich darüber zu sprechen. Für uns ist es Zeit als Union, als CDU in Deutschland, jetzt sich aufzumachen. Das ist ein Marathonlauf mit Friedrich Merz dann als Parteivorsitzender. Auch inhaltlich sich so aufzustellen, dass man wirklich aussagefähig ist bei den großen gesellschaftlichen Fragen, kluge, spannende Leute als Personen auch hat, die mitwirken und sich vorzubereiten auf die nächste Bundestagswahl.
Ja, und ich würde mal vermuten, dass Sie Friedrich Merz, der ja auch in Sachsen, glaube ich, ganz gut ankommt, dass Sie den als den richtigen Parteivorsitzenden auch persönlich sehen.
Ja, ja.
Und glauben Sie, er wird mit Markus Söder klarkommen?
Ja, natürlich. Die beiden kommen sehr gut miteinander zurecht. Die haben auch viel schon miteinander erlebt. Und uns verbindet ja, dass wir jetzt ein Gesellschaftsbild haben und auch eine Vorstellung, wie Deutschland sich in Europa, in der Welt einbringt, was uns als Unionsfamilie verbindet. Und das liegt daran, dass man nicht nur den überbordenden Staat haben darf, der alles klärt, sondern dass der Einzelne derjenige ist, der entscheidet. Das macht Christdemokraten aus. Und bei dem ganzen Thema Klimaschutz, das sehen wir in diesen Tagen, das ist eigentlich, ich habe das immer gesagt, es geht ja nicht über das Ob, es geht einzig und alleine um das Wie. Wir haben diese Klimaschutzabkommen weltweit unterschrieben, wir Deutschen sind dafür führend. Nur, wir wollen das bitte schön so machen, dass das nicht zur Deindustrialisierung Deutschlands führt. Und jetzt habe ich die erste Rede des Klima- und Wirtschaftsministers gehört im Deutschen Bundestag. Und das Thema Wirtschaftspolitik, wie entstehen Arbeitsplätze, wie sichern wir das, wie schaffen wir dieses Prinzip der Bundesrepublik Deutschland, wir entwickeln die Technologien, beispielsweise zum Thema Klimaschutz, die auf der ganzen Welt dann gekauft werden und das ist unsere Versicherung für den Wohlstand. Davon war nichts zu hören, also es gibt genügend Platz und genügend Notwendigkeit, hier sich mit klugen Ideen aus christdemokratischer Sicht einzubringen.
Ja, okay, jetzt muss ich gestehen, eigentlich wollte ich jetzt sagen, Mensch, irgendwie gutes Schlusswort und wollte mich schon mal dafür auch bedanken, dass Sie mich als Journalisten im Gespräch bezeichnet haben. Ich, der kleine Podcaster sozusagen. Oh, ja. Jetzt ist mir eine Sache noch eingefallen. Vielleicht können wir da eine kurze Antwort zu machen. Vorhin habe ich erzählt, dass der Rainer Haseloff die AfD als Westpartei sozusagen beschrieben hat und als ein mal mindestens gesamtdeutsches Thema. Er hat gesagt, die Partei wurde im Westen gegründet, die Partei hat westdeutsches Führungspersonal. Sehen Sie es auch eher als ein Westthema oder sagen Sie, nee, ist ein Ostthema, weil wird ja hauptsächlich im Osten gewählt?
Ja, das ist so, hat immer einen wahren Kern. Viele der Funktionäre kommen aus den alten Bundesländern. Die Wahlerfolge sind in den neuen Ländern besonders stark. Und jetzt ist sagen wir mal, die Stigmatisierung bringt uns an vielen Stellen nicht weiter. Ich würde wirklich sehr klar immer sagen, was sind die eigentlich? Und wenn Sie die Reden im Sächsischen Landtag oder im Deutschen Bundestag hören, dann müssen Sie sagen, das sind Reden, die haben wir sonst nur von Rechtsextremen gehört. Die sind in einer Weise bösartig und verletzend. Sie übernehmen keine Verantwortung als Opposition, so wie das jetzt die Union tut, indem sie kritisch die Dinge beleuchtet, den Finger an die Wunde legt, aber natürlich trotzdem eine Gesamtverantwortung für dieses Land auch ausdrückt mit dem, was sie tut. Das ist eine große Verachtung für unsere Form von Zusammenleben, was Demokratie, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Und wissen Sie, wenn ich Grüne kritisiere oder Linkspartei, dann tue ich das auch mit einer gewissen Freude und einer großen auch Ernsthaftigkeit. Aber ich würde niemanden von diesen Leuten ihre Ehre absprechen und würde es immer in einer Form des Respekts machen, dass immer noch ein Miteinander, ein Gespräch möglich ist, was es ja auch sein muss. Das ist der Unterschied. Und es ist die Frage, wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir Konflikte miteinander austragen? So wie das wir zu Hause machen, mit Anstand und Respekt, oder so wie die AfD das tut, und das wird diesem Land nicht gut tun. Und ich glaube, wenn wir diese Diskussion so führen, kommen wir weiter und näher an die Frage, ob das wirklich eine Wahloption ist, als wenn wir sagen, das ist jetzt nur eine Populistenpartei, das ist nur eine Westpartei, da ist nur das. Das greift aus meiner Sicht zu kurz.
Das heißt, Sie würden die Diskussion gar nicht führen, ob irgendwie Ost- oder West-Problem, ich nenne es mal Problem in Anführungsstrichen, sondern Sie würden sagen, lass auf die Inhalte konzentrieren.
Auf die Inhalte, auf die Art, wie man miteinander Politik macht, welches Verhältnis hat man zu Demokratie, zu Rechtsstaatlichkeit, zu Meinungsfreiheit. Ist das gelebt oder ist das nur rein funktional und nur rein egoistisch? Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger.
Okay, dann nehme ich eine Sache mit, oder nicht nur eine, aber ein wichtiger Punkt. Sie sagen, miteinander reden und einander zuhören ist eine der wichtigsten Themen für uns in Deutschland, in unserer deutschen Demokratie. Wenn Sie jetzt dazu nicken, dann sehe ich das auf dem Bildschirm, dass Sie einer Meinung sind, dass wir da einer Meinung sind. Und das ist ja auch das Motto unseres Podcasts. Deshalb, ja, an der Stelle vielen Dank, Herr Kretschmer, fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht und war erkenntnisreich.
Gebe ich gern zurück und bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.